Gemeinde hört den Predigttext des heutigen Sonntags aus Römer 5, die ersten fünf Verse. Da wir nun gerecht geworden sind durch den Glauben, haben wir Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus. Durch ihn haben wir auch den Zugang im Glauben zu dieser Gnade, in der wir stehen, und rühmen uns der Hoffnung der zukünftigen Herrlichkeit, die Gott geben wird. Nicht allein aber das, sondern wir rühmen uns auch der Bedrängnisse, weil wir wissen, dass Bedrängnis Geduld bringt. Geduld aber Bewährung, Bewährung aber Hoffnung. Hoffnung aber lässt nicht zu Schanden werden, denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben ist. Dieser Frieden, von dem gerade gesprochen wird, steht ja in ziemlich krassem Gegensatz zu dem Schrifttext, den wir eben gehört haben, von den bösen Weingärtnern. Derjenige, der unseren Text geschrieben hat, Paulus, gehörte zu denen, die Jesus verfolgt haben, die Nachfolger Jesu verfolgt haben, Pläne geschmiedet haben, um sie zu Fall zu bringen, denn das war ihm nicht geheuer, dieser neue Glauben, das durfte nicht sein. Er gehörte zu denen, die rastlos unterwegs waren. Wir haben im Konfirmandenunterricht über die 10 Gebote nochmal gesprochen und darüber gesprochen, wie dieses 5. Gebot, du sollst nicht töten, ausgelegt werden kann. Ja, wenn ich nicht getötet habe, dann habe ich es schon erfüllt. So könnte man meinen. Aber wenn man etwas näher drüber nachdenkt, ist das Gebot viel umfassender. Es bedeutet eben, andere Menschen nicht zu verfolgen, zu hetzen, ihnen zu schaden, sondern sie zu fördern. Und das alles betrifft unser alltägliches Leben. Und was das alles bringt, mit sich bringt, dieses anderen Schaden, Verfolgen, schlecht reden über die anderen, gehört im Weiteren auch dazu. Das, was bringt es mit sich? Es bringt mit sich eine innere Unruhe. Man wird Sklave dieses bitteren Gefühls, das man hegt im Herzen, das einen selber vergiftet und den Frieden raubt, von dem hier die Rede ist. Das hat Gott gesehen und hat den Paulus angehalten. Bekehrung des Paulus, er hat auf einmal ganz anders über die Christen und über Jesus gedacht. So, und er führte im Folgenden viele Streitgespräche mit seinen früheren Freunden, den Pharisäern, konnte auch lange predigen, mehr als 15 Minuten hat er gepredigt, durchaus. Und das war manchmal so langweilig, dass manch einer, der auf einem Fenster Sims einschlief, weil Paulus so lange redete und dann einfach aus dem Fenster fiel, und das war tiefer als gerade mal diese 2 Meter, und es ist aber dann schließlich nichts passiert. Dieser radikale Paulus, er war neben all seiner Streitlust und so weiter, war er ein Charismatiker. So, und was ist denn das? Ein Charismatiker, viele sagen, ja, der hat Charisma. Jetzt war die Berlinale in Berlin und dann sieht die Leute auf dem roten Teppich einhergehen, Meryl Streep und wie sie alle heißen, und sind so ein paar Leute dabei, die sind charismatisch. Im Englischen sagt man, larger than life sind manche. Was sind denn das für Leute? Ja, das sind Leute, die aus einer Kraft her leben oder einen Horizont haben, der über den kleinkrämerischen Horizont des manchmal gewöhnlichen Menschen hinausgehen, die sozusagen irgendetwas Besonderes haben. Und so einer ist auch Paulus. Ja, und was denn Besonderes? Charisma kommt von Charis, und das bedeutet Gabe, Geschenk. Also, das sind Leute, denen irgendetwas zugefallen ist. Klar sind das auch gute Arbeiter und leistungsbewusste Menschen und so weiter, aber sie haben etwas Leichtes, etwas, was ihnen geschenkt wurde. Manch einer sagt, in den Schoß gefallen. Genau, da sind wir schon beim Stichwort. Denn Paulus, der war einer, dem Gott etwas in den Schoß gelegt hat. Auf einmal, wo er doch sonst immer so drängerisch, gewalttätig zum Teil auch war, dieser harte Kerl kriegt einfach ein Geschenk. Und das ist die Gnade Gottes. So, diese Gnade Gottes, die macht einen neuen Menschen aus ihm. Und die lässt ihn ja, mit einer großen Leichtigkeit sein Leben führen. Hat ja nicht immer ein leichtes Leben gehabt, dieser Paulus. Denn er wurde ja auch angefeindet. Der wurde verfolgt, geschlagen. Und hier in unserem Text, da fängt er auf einmal an zu loben, zu rühmen. Also da geht das so ein bisschen ekstatisch zu, mit dem Frieden und allem, was dazu gehört. Er rühmt sich. Rühmen kennen wir eigentlich gar nicht mehr. Rühmen, man rühmt sich selber, manchmal soll man nicht tun. Hier geht es ums Rühmen, um Gott zu loben. So, und daraus kommt der Sinn des Lebens für diesen Charismatiker ans Tageslicht. Das ist das Geheimnis, das Paulus hier beschreibt. Und eigentlich ein Geheimnis ist, das uns alle als Christen vereint. Nämlich, dass unser Leben durch das Lob Gottes seinen tiefsten Sinn behält. Klar haben wir auch, jeder für uns, unsere Talente, unsere Gaben, unsere Leistungen. Und das macht uns auch aus. Aber im Allertiefsten sind wir gehalten von Gott, weil wir dankbar sind und Gott loben können. Eben Leute sind, die, wenn sie es recht bedenken, Charismatiker sein können, weil wir eben nicht aus uns selber leben. Und was ist das schön? Vor 2 Wochen standen hier die Chöre, da habe ich mal versucht, über die Wechselwirkung zwischen dem Singen und dem Loben zu sprechen, wie schön das Loben ist. Und es ist sehr schön. Warum? Weil das Loben Gottes, zum Beispiel im Singen, weil es uns endlich mal ein Stück weit befreit von uns selber, von unseren Kalkulationen, von unseren Berechnungen, von unseren Urteilen. Die gehen gegen uns selber manchmal, die gehen gegen die anderen. Und all das, was uns auch ausmacht, braucht eine Befreiung. Das ist das feine Lob Gottes. Und das wird hier so schön beschrieben, das erinnert mich in all den Worten an ein Märchen, märchenhaft, denn es erinnerte mich an das Märchen von einem kleinen Mädchen, das Märchen heißt die Sterntaler. Es war einmal ein kleines Mädchen, dem war Vater und Mutter gestorben und es war so arm, dass es kein Kämmerchen mehr hatte, darin zu wohnen und kein Bettchen mehr, darin zu schlafen und endlich gar nichts mehr als die Kleider auf dem Leib und ein Stück Brot in der Hand, das ihm ein mitleidiges Herz geschenkt hatte. Es war aber gut und fromm und weil es so von aller Welt verlassen war, ging es im Vertrauen auf den lieben Gott hinaus ins Feld. Da begegnete ihm ein armer Mann, der sprach, ach, gib mir etwas zu essen, ich bin so hungrig. Es reichte ihm das ganze Stückchen Brot und sagte, Gott segne es dir, und ging weiter. Da kam ein Kind, das jammerte und sprach, es friert mich so an meinem Kopf. Schenk mir etwas, womit ich ihn bedecken kann. Tat es seine Mütze ab und gab sie ihm. Und als es noch eine Weile gegangen war, kam wieder ein Kind und hatte kein Leibchen an, also kein Kleid an, und fror. Da gab es ihm seins. Und noch weiter, da bat eins um ein Röcklein. Da gab es auch von sich ihr eigenes Röcklein. Endlich gelangte es in einen Wald. Und es war schon dunkel geworden, da kam noch eins und bat um ein Hemdlein. Und das fromme Mädchen dachte, es ist dunkle Nacht, da sieht dich niemand. Du kannst wohl dein Hemd weggeben. Zog das Hemd aus und gab es auch noch hin. Und wie es so stand und gar nichts mehr hatte, fielen auf einmal die Sterne vom Himmel und waren lauter harte, blanke Taler. Und ob es gleich sein Hemdlein weggegeben, so hatte es ein neues an, und das war vom allerfeinsten Leinen. Da sammelte es sich die Taler hinein und war reich für sein Lebtag. Schönes Märchen. Das war jetzt Zitat Grimm, Grimms Märchen. Ist ein naives Märchen, oder? Naiv, wer ein bisschen in der Schule gewesen ist, kommt von dem Lateinischen oder besonders benutzt im Französischen, es kommt von dem Wort kindlich. In unserem Sprachgebrauch naiv, auch leichtgläubig oder dumm. Ja, es wäre aber eben dumm, nur den menschlichen Maßstab anzulegen, wenn wir sagen, ja, all das ist unrealistisch, es hat keine Wirklichkeit. Wir sagen, und da beziehe ich mich nochmal auf Paulus, unser Glaube ist ein kindlicher Glaube. Kindlich, das ist die ursprüngliche Bedeutung des Wortes, naiv. Wir haben einen Vater im Himmel. Wir sind die Religion, die einzige, die von einem Vater spricht, wenn sie von Gott spricht. Wenn ihr nicht werdet wie die Kinder, könnt ihr nicht ins Reich Gottes kommen, sagt Jesus. Seid doch nicht so beschränkt erwachsen, könnte man auch sagen. Rechnet doch mit der Gnade Gottes. Und diese Geste, die auch die typische Gebetsgeste ist, sagt etwas aus von diesem Empfangen, das ein Kind von seinen Eltern bekommt und was eben auch hier in diesem Märchen vorkommt. Rechnen wir doch mit Gott. Ja, und Kinder, die können rühmen. Die reden von ihren Vätern, was die alles können, von ihren Müttern, was die alles können. Und das sollten wir auch lernen, Gott zu rühmen. Ja, und die Worte, die Paulus in unserem Predigtabschnitt hier beschreibt, die bilden so etwas wie einen funkelnden Sternenhimmel. Also Sterntaler, der hellste Stern, der uns in den Schoß fällt, wenn wir denn ein Stück weit unsere erwachsenen Kalkulationen, unsere Schablonen weglegen und mal wirklich damit rechnen, dass Gott unser Vater ist. Dieser Taler, der ist der Glaube an Jesus Christus selber. Für die Menschen damals ein neuer Glaube und für uns, die wir heute leben, oft ein vergessener Glaube. Vielleicht im Kindergarten, Kinderbibelwoche, das kann man ja noch gelten lassen für die Kleinen. Aber wenn wir als Erwachsene, so sagen manche, denken manche, aber wenn wir als Erwachsene unseren Glauben mal anschauen, haben wir ihn dann immer noch oder haben wir ihn vergessen? Dieser Glaube, der befreit uns, wie gesagt, ein Stück weit von unserem eigenen schweren Wesen. Er macht uns gerecht. Und aus diesem Glauben an Jesus, dann fallen uns noch andere Sterne in den Schoß. Einer von denen ist der Frieden. Frieden, das ist natürlich der äußere Frieden, den wir alle haben wollen, ist eine Frucht. Aber der Friede, der aus dem Glauben kommt, der ist auch ein Samenkorn, weil er uns in die Position bringt, die Lage versetzt, andere Menschen mit anderen Augen anzuschauen, als wir es normalerweise tun. Und dieser Friede, der bedeutet, mit sich selber friedlich umzugehen, eben auch mit dem Mitmenschen. Und das ist eben ein Geschenk, weil wir ohne den Glauben an Gott gerne verfallen in das Urteilen über uns selber und in den Unfrieden. So, jetzt sind aber noch andere Sterne hier beschrieben und das sind etwas dunklere Sterne. Die heißen Bedrängnis, Geduld und Bewährung. Das sind diese, man könnte sagen, wir haben hier ein Sternbild vor Augen. Es gibt ja die hellen Sterne, den Glauben und den Frieden und dann diese drei anderen. Die sind gerne im Sport, spielen die eine Rolle. Wenn man sagt, Ein Spieler oder eine Mannschaft gerät in Bedrängnis oder können dann nur Geduld und Ausdauer zur Bewährung helfen und den Sieg erringen. Und für uns ist es wichtig zu wissen, gerade in so einer Zeit vor Ostern, dass schwierige Zeiten möglichst nicht ignoriert oder immer abgewehrt werden müssen. Wir gehen manchmal durch schwierige Zeiten. Und gerade in den schwierigen Zeiten können wir, und das ist in der Passionszeit wichtig, unser Leben enger an Gott anschließen. Also uns erinnern daran, dass wir nicht auf unser eigenes Haben und unsere Leistungen uns berufen, auf das Glück, das uns beschieden ist, sondern in diesen schwierigen Zeiten eben uns näher an Jesus heranrücken im Grunde. Paulus hatte ja selber auch Feinde, andere Prediger, die ihn angegriffen haben. Auch das Kind im Märchen ist durch die schwere Bedrängnis von Verlassenheit und Armut hindurchgegangen, bevor ihm die Sterne zufielen. Unser Verhältnis zu Gott, das gewinnt an Tiefe, wenn wir nicht immer nur auf gute Gaben schauen, auf den Glauben und den Frieden, sondern Gott eben auch zugestehen, dass er uns einmal Bedrängnis gibt und dadurch Gelegenheit zu Geduld und Bewährung schickt. Es ist jetzt nicht zynisch gemeint. Man kann gerne sagen, ja, das geschieht dir nur recht, damit du lernst, wie der Glaube richtig geht. Das ist ja nicht der Sinn. Das sind Dinge, die man mit sich selber ausmachen muss, diese Tiefe muss man selber hineingehen und dann die Geduld, mit der Jesus auch sein Kreuz getragen hat, auf sich nehmen. Genau, dann verstehen wir auch, was es bedeutet, Jesus nachzufolgen. Dieser Geduld. Letztendlich, das ist auch nochmal wichtig, geht es bei all den Dingen, die wir erstreben, die Paulus hier auch beschreibt, in unserem Leben nicht letztlich um unser Wohlbefinden und unser Glück allein. Also, wir sagen, was bringt uns der Glaube, fragen manche. Er bringt mir, und da haben wir gesagt, Frieden, Geduld, wunderbar, das ist auch so. Aber das Allerhöchste, das, was eigentlich dem allen zugrunde liegt, ist die Hoffnung auf die Herrlichkeit Gottes. Also unser Blick, der immer wieder von uns selbst abgelenkt und auf Gott selbst gelenkt wird. Eben durch den Heiligen Geist, sagt er, der ganz klar in Jesus wirken konnte und der in uns noch mehr bewirkt als nur einen Regen einzelner Gaben. Der schreibt ja, die Liebe ist ausgeschüttet in unsere Herzen. Und hier sind wir wieder im Grunde bei dem Ekstatischen, was Paulus auch ausmacht, das Charismatische. Weil der Glaube, der uns Gutes bringt, Geduld und so weiter, das sind alles Dinge, die wir sehen, aber die tiefste Begründung des Glaubens ist dieses außer sich sein, auf Gott schauen, was eben nicht nur darauf guckt, wie geht es mir, wie soll es mir gehen, wie könnte es mir gehen, sondern eben sich völlig Gott überlässt. Das ist das, was den Charismatiker Paulus ausmacht. Das hat ihm die Kraft gegeben, auch die dunklen Täler zu durchschreiten, die er durchschreiten musste. Ich wünsche uns, dass wir diese schwierigen Gedanken nach und nach immer wieder bedenken und dann daraus selber diese Leichtigkeit gewinnen, die Paulus ausgemacht hat. Amen.